Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Ästhetik-Podcast, dein Podcast für die Reise zum Urgefühl des Seins. Mein Name ist Achim Ludwig und ich freue mich riesig, dass wir hier in den kommenden Folgen gemeinsam dieses spannende Thema Ästhetik immer mehr erfahren und entdecken. Und so auf diese Weise das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und heute freue ich mich, mit dir ein Gespräch zu teilen, das ich mit Christoph Schulz geführt habe. Ich kenne Christoph schon sehr lange und wir hatten uns vor ein paar Tagen mal darüber unterhalten. Als ich diese Folge mit den Märchen veröffentlicht hatte, hat er gesagt, hör mal, das mit den Waldbewohnern, wo du meintest, da sind ja noch vielleicht noch viele andere Dinge. Das ist ja eigentlich, das ist ja nur in Deutschland so ein bisschen muffig. Eigentlich in vielen Ländern glauben die Menschen daran, dass es schon Elfen und Wesen gibt, die die Wälder bewohnen. Und da habe ich gesagt, Mann, Christoph, du kennst dich ja da ziemlich cool mit aus. Wollen wir das nicht mal besprechen? Und schwuppdiwupp sagte er zu und saß bei mir auf dem Sofa. Und es ist ein magisches Gespräch daraus geworden. Und ich freue mich volle Kanne, das jetzt mit dir zu teilen. Freu dich mit mir auf Christoph Schulz, dem Majestätiker. Ja, und da sind wir schon wieder bei einer neuen Interviewfolge. Ich freue mich schon riesig und neben mir sitzt der Christoph. Und hallo Christoph.
Ja, hallo Achim, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir bin.
Ja, wir sprechen heute über ganz geheimnisvolle Sachen. Wollen wir mal gucken. Ich kam das letzte Mal auf die Idee bei der letzten Folge, wo ich erzählt hatte, dass die Waldbewohner ja noch in der Einheit sind und dass im Wald sind ja Pflanzen, Tiere, Bäume und vielleicht auch als andere, die Elfen, fabelhafte Wesen halt eben. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen unterhalten, weil der Christoph, der kennt sich damit sehr genau aus und interessiert sich da auch schon lange für.
Ja, ich bin dann sozusagen der Elfenbeauftragte. Naja, ja, so ganz genau. Würde ich das jetzt nicht sagen, aber ja, es hat mich schon immer interessiert und habe mir natürlich dann auch über die Jahre immer Material besorgt und Bücher und irgendwelche Dinge, die ich dann irgendwo gehört und gelesen habe, und wollte denen so ein bisschen auf den Grund gehen. Und dann ist es eben ganz interessant, dass mir hier im Prinzip in unserem Breitengarten das eigentlich mehr oder weniger verdrängen und gar nicht mehr so recht daran glauben wollen, während das in anderen Regionen ganz selbstverständlich ist.
Ja, das ist witzig, obwohl wir hier im Land der Sagen und Märchen ja eigentlich mittendrin zentralisiert sind. Aber vielleicht ist das auch eine bewusste Tendenz in unserer Kultur und Gesellschaft, die das da gar nichts von wissen will.
Das ist gut möglich. Also ich glaube auch, dass es, sage ich mal, wieder so ein bisschen auch dem Fortschrittlichen geschuldet. Also wir glauben ja immer, wir müssen voraneilen, wir müssen mit dem Fortschritt gehen und auf dem Weg dorthin vergessen wir Dinge, die uns eigentlich früher fasziniert oder gefesselt haben. Und das Verständnis dafür oder das ist ja etwas, was man mit dem Herzen aufnehmen muss und nicht mit dem Verstand. Und das ist leider irgendwo immer mehr verloren gegangen, bis man irgendwann kaum noch was davon weiß. Also.
Ja. Und das ist ja, ich finde das ja so wichtig, weil wenn man jetzt das Ästhetische als Portal benutzt, wieder in das Urgefühl zu kommen, die Kinder, dann hat das auch ganz viel damit zu tun, dass wir das Staunen können auch verlernt haben, was die Kinder ja noch haben.
Genau. Genau. Ja, das ist ja, früher hat man uns diese Dinge alle erzählt und ich glaube auch, die Menschen, die uns das erzählt haben, die haben das sogar in dem Moment, wo sie es uns erzählen durften, auch mit einer gewissen Begeisterung getan, weil sie auch irgendwo, glaube ich, so wieder so ein bisschen in dem Moment selber wieder daran glauben konnten oder mochten oder möchten. Und irgendwann, wenn wir dann so ein gewisses Alter erreicht haben, dann wird das Buch zugeklappt und dann wird uns gesagt, das gibt's ja alles gar nicht.
Ja, Edge. Ja, stimmt. Ne? Ja, ich glaube schon, das kann sein, dass die Erwachsenen das gerade aus der Begeisterung heraus den Kindern erzählen, weil sie sich da ja nicht verstecken müssen vor den Kindern. Sie
Sie können nachher, wenn Sie wieder aus dem Schlafzimmer rausgekommen sind, sagen, ich glaube mir da nicht dran. Aber solange Sie mit dem Kind zusammen sind, wissen Sie der Wirklichkeit auch. Jetzt tut ja den Erwachsenen auch gut.
Man nimmt ihnen dann eigentlich eine schöne Vorstellung, eine Illusion, eine gewisse Magie, die diese ganze Sache auch innen hat. Und so wirft unsere Welt dann wieder ein bisschen ärmer an Magie, ärmer an Mystik und Spiritualität.
Ja, das stimmt.
Leider.
Tja.
Und das Witzige ist, das muss ich mal so ein bisschen zitieren hier. Ich habe das nämlich jetzt mal mitgebracht aus einem Buch. Das ist ganz interessant. Also gerade in den Regionen, sage ich mal, wenn wir so in England sind, in Schottland und Irland und Island, da ist das völlig normal. Also die können eher nicht verstehen, dass wir hier nicht dran glauben. Ne? Ja. Und da ist es zum Beispiel so, dass eine Karte von einer gewissen Erla Stefansdottir, das ist die Elfenbeauftragte des städtischen Bauamtes von Reykjavik, die hat diese Karte angefertigt, um eine Nachfrage der Einheimischen, aber auch der Bauunternehmer nachzukommen. Die gibt nämlich Auskunft darüber, an welchen Stellen und Orten nämlich die Elfen oder die Naturgeister hausen. Und selbst bei der Straßenplanung und bei der Städteplanung wird darauf größte Rücksicht genommen. Da geht man wirklich vorher darauf ein und schaut, ob man da eine Straße langbauen darf oder ob man vielleicht besser einen Umweg baut.
Sehr krass.
Das ist deswegen interessant. Es gab nämlich mal eine Begebenheit. Da wurde eine Straße gebaut, ohne dass man im Prinzip den Aufenthaltsort der Elfen vorher eingeholt hat. Und daraufhin brachen zuerst die Zähne der Baggerschaufel ab. Und später schließlich hat es die auch noch in zwei Teile gespaltet, woraufhin dann der Baggerführer einfach aufgegeben hat und hat gesagt, an der Stelle mache ich nicht weiter. Jetzt kann man sagen, na gut, das ist jetzt wieder Zufall, ne? Und der Verstand, der versucht das natürlich jetzt gerne irgendwie eine Erklärung darüber zu legen. Aber dann lege ich jetzt nochmal nach mit einer zweiten Begebenheit. Nämlich an einem Elfenprotest in den 40er Jahren erinnert ein Felsbrock im Zentrum der Hauptstadt. Und nebenan gab es damals eine Hühnerfarm, die vergrößert werden sollte. Der Geschäftsführer hatte einen Traum, in dem er genau in dem Traum erschien ihm eine sozusagen eine Huldufolkfrau. Und die hat ihn gebeten, er möge doch bitte sein Vorhaben mit Rücksicht darauf errichten, dass er nicht den Fels in Mitleidenschaft zieht, weil sie darin eben wohnt. Und das hat er im Prinzip dann vom Tisch gefegt, hat gesagt, was für ein Quatsch, und hat dann natürlich seine Hühnerfarm da errichtet. Und das, was vorher gut lief, lief nämlich dann gar nicht mehr, denn von den 1000 Hennen legte keine einzige mehr ein Ei. Oh, wow. Und das ging so weit, dass er fast bankrott gegangen ist. Bis er dann irgendwann mal an diese Stelle gegangen ist, es hat sich entschuldigt, hat ein Einverständnis von dieser Huldufolkfrau eingeholt und dann haben die Hennen auch ihren Streik beendet.
Was? Sehr geil.
So. Und dann wird es schon ein bisschen schwierig, das auch wieder mit einem Zufall zu erklären.
Ja, das ist echt.
Ja, es gibt von diesen Erzählungen gibt es viele und für manche sind wirklich faszinierend und irgendwo fängt man dann irgendwo an und sagt, ja, vielleicht ist dann doch noch so ein bisschen daran. Und wenn wir mal überlegen, jetzt der Erlkönig von Goethe, Schiller, Wagner, Paracelsus, für die waren diese Elementargeister oder diese Wesenheiten, die waren für sie völlig normal, dass es die gibt.
Ja.
Da finden wir uns, sage ich mal, wenn man so ein bisschen dran glaubt oder dran glauben möchte, findet man sich zumindest in guter Gesellschaft.
Ja, Da Vinci gehört ja auch dazu. Dass sie haben das Feinstoffliche nicht ausschließen können, weil sie eben die Erfahrung gemacht hat, der Wirkung. Das ist eben das. Das ist auch sehr beeindruckend.
Genau.
Es ist zum Beispiel auch in New York, wenn man den Stadtplan von New York sich anschaut, dann ist das ja alles quadratisch praktisch gut. Die Straßen sind alle symmetrisch angeordnet. Nur nicht der Broadway. Und der Broadway ist eine uralte Indianerstraße. Und die Indianer haben, als sie den Siedlern diesen Landstrich, dieses Manhattan geschenkt haben, haben gesagt, ihr könnt ihr machen, was ihr wollt, aber diese Straße muss so verlaufen. Deswegen verläuft der Broadway einmal ganz schräg durch Manhattan. Wenn man das mal von oben sieht, sieht man das ganz deutlich auch. Da hat man sich da auch noch dran gehalten.
Ja. Also man tut sich gut, sich mit den Naturgeistern gut zu stellen, und in der Vergangenheit war das auch so, das war Brauch, wenn man im Prinzip zum Beispiel eine gewisse Pflanze ernten wollte, der eine Heilkraft nachgesagt wurde, dann musste man im Prinzip von diesem Elementargeist oder von dieser Elfe die Erlaubnis auch einholen, ob man jetzt diese Pflanze sozusagen nehmen darf, und weil man jetzt davon mit vorhat, damit im Prinzip jemand zu heilen, also etwas Gutes zu tun. Und auch nur dann ist diese heilende Wirkung zu erwarten. Die Menschen, sage ich mal, die das jetzt einfach genommen haben, ohne den Waldgeist, den Naturgeist, der gerade für diese Pflanze zuständig ist, einfach zu nehmen, dann hat sie keine Wirkung. Und wir finden das heute zum Beispiel noch in den Urfeldern von Amazonien, die auch ganz die Pflanzen kennen, die Heilwirkung haben, und die fragen vorher auch den Wald, die fragen für alles, was sie nehmen, für die ist das nicht selbstverständlich, so wie wir kommen einfach hin, reißen ab, sägen ab, nehmen einfach mit. Das ist auch so ein bisschen dieses Verständnis mit der Natur eben zu sein und auch da auch immer wieder um Erlaubnis zu fragen. Ja, das ist...
Ja, das ist ja auch die Entfremdung. Also das ist ja das, was uns aus diesem Einheitsgefühl eigentlich herauskatapultiert hat, dieses Nüchterne, was ich auch schon mal beschrieben habe. Ne? Mit dem Erwachsenenleben wird der Mensch nüchtern.
Ja.
Man braucht für alles Beweise und Belege und Messungen und sowas alles. Aber es gibt ja viele Dinge, die man einfach nicht messen kann. Wie will man zum Beispiel das Gefühl von Liebe, wie will man das messen? Oder es ist, aber jeder weiß, wovon man redet.
Ja. Ja.
Zum Glück. Und das sind halt diese Dinge, die eben auf der feinstofflichen Ebene uns armselig machen, wenn wir die nicht zumindest, wir müssen ja nicht dran glauben, das hat ja nichts mit Religion zu tun, aber dass wir eben das absolut Unmögliche für möglich halten. Denn nur so können wir auch Fortschritt erfahren.
Ja, ich glaube, das ist auch... ganz wichtig, dass wir eben nicht immer die Dinge ausschließen, die wir im Prinzip nicht wahrnehmen können, wahrnehmen können.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen finde, aber doch, hier habe ich es zum Beispiel, gibt es in Reykjavik eine private Schule der Elfenkunde, die von dem Historiker Magnus Stephen Dinsson betrieben wird. Und seine Meinung ist, wenn Menschen Elfen nicht sehen können, muss das noch lange nicht bedeuten, dass es sie nicht gibt. Und da sind wir ja im Prinzip auch wieder, wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Frequenzgang oder Spektrum nicht hören können, heißt das ja auch noch lange nicht, dass es das nicht gibt.
Doch, das kommt. Das hast du wieder, ich glaube, ich habe mein Handy nicht ausgeschaltet, aber es gehört ja auch, ne? Wo kommt denn das Geräusch her? Das flog durch die Luft. Ja, das kommt jetzt an meinem Handy an. Das heißt, er kommuniziert diese Welt vielleicht mit uns und sagt, guck mal hier, Alter. Oder du schick mal ein Bild mit dem Handy, ne? Das Bild fliegt durch die Luft, aber ich kann es ja nicht sehen.
Ja, also wir gehen ganz schwer davon aus, was wir nicht hören können. Da wissen wir zum Beispiel die Fledermäuse oder die Wale, die kommunizieren, das geht noch. Aber dann gibt es noch Tiere, die noch viel tiefer, in viel tieferen Frequenzen miteinander kommunizieren. Bei den Fledermäusen wissen wir das, dass es im Ultraschallbereich ist. Hören können wir es nicht, aber dann, das haben wir dann irgendwo gemessen. Aber was ist zum Beispiel mit unserem Sehen? Wir sehen auch nur in einem ganz bestimmten Spektrum. Ultraviolettes Licht können wir nicht sehen, können wir nicht wahrnehmen. Alles, was in unserem Spektrum da drüber und da drunter ist, können wir auch nicht wahrnehmen. Also dann neigt man ja auch mal, weil wir natürlich visuelle Wesen sind, neigen wir da natürlich schnell dazu, habe ich noch nie gesehen, gewitt nicht.
Ja, genau. Also es haben wir auch mit der atomaren Strahlung, ja, früher die ersten Atombomben-Tests, da standen die Leute ganz nah dran, haben das gefilmt und fotografiert, also total verstrahlt worden, weil sie es nicht wussten, was sie nicht für möglich gehalten haben, ne? Weil sie konnten es ja nicht sehen.
Hm.
Nachher sieht man dann die Wirkung.
Ja, eben. Ja.
Das ist ja eben auch wie mit dem Gefühl. Ne? Dankbarkeit kann man ja auch nicht sehen. Aber man
ja, und es gibt ja Menschen, die haben halt besondere Fähigkeiten. Ich hatte über jemand anders, der dann Menschen kennt, und das wird natürlich auch wieder von Leuten belächelt, die mit dem Verstand das erklären, die zum Beispiel die Aura eines Menschen sehen können. Für die ist das völlig normal.
Kenne ich auch einen, ja.
Die kommen rein und sehen im Prinzip und können dir schon sagen, was mit dir los ist, weil sie deine Aura sehen. So, ja. Und das heißt, die haben jetzt ein erweitertes Frequenzspektrum und solche Menschen, sage ich mal, die bereit sind und auch diese Fähigkeit dazu haben, dass denen natürlich solche Elementargeister wahrscheinlich eher erscheinen können. Das liegt ja dann im Prinzip eigentlich schon fast auf der Hand, wobei man auch erklären muss, nur wird sich eine feinstoffliche Welt nicht für uns sichtbar materiell visualisieren, sondern eher umgekehrt. Wir müssen eigentlich unsere Schwingung erhöhen, damit wir auf dieses Level kommen, um das wahrzunehmen und nicht umgekehrt.
Ja, das stimmt. Ja, es ist ja diese materielle Erscheinung, die wir haben, ist ja die niedrigste Schwingung. Sonst kann sich das alles nicht als Materie manifestieren. Das ist eine richtige Stauchung, so kann man sagen auch. Ne? Und das ist ja die Menschen, die ich kenne, Chris Barrington, dieser Drew-Yoga-Meister aus Wales, der kann die Aura sehen und der kann zum Beispiel erkennen, wenn jemand eine Chemotherapie hatte, dann sieht er keine Farben mehr. Dann ist es vorbei, dann ist das ganze energetische System so gestört, dass er dann sagt, dann bin ich auch raus. Ne? Mhm. Aber wenn man das selber mal in Gegenwart von solchen Menschen war und erfahren hat, was die da auch, die können Menschen ja auch ihre Entwicklung erklären oder auf sie zusagen. Und das muss man erstmal dabei gewesen sein, sonst glaubt man das nicht. Also das ist echt irre.
Also was wir vielleicht alle auch so ein bisschen kennen, wenn man naturverbunden ist, wenn man das auch sucht und man geht zum Beispiel durch einen schönen Waldabschnitt und kommt jetzt vielleicht an den einen oder anderen Ort und dann nimmt und man ist jetzt mal achtsam, man hat mal vielleicht, man ist aufmerksam, man ist nicht abgelenkt durch Handys und sonst irgendwelche Dinge, sondern lässt sich jetzt auf die Natur ein, dann, glaube ich, passiert es jedem Mal, dass man im Laufe eines Spaziergangs an Orte kommt, wo man sagt, boah, ist das hier schön. Mhm. Oder wie fühlt sich das hier an? Das fühlt sich magisch an, das fühlt sich toll an. Und genauso gut kann man an Orte kommen, das habe ich damals mit meiner Lebensgefährtin erlebt, die sagte, ich muss hier ganz schnell weg, hier ist irgendwas, ich kann dir nicht genau sagen was, aber hier ist eine ganz, ganz schlechte Energie. Ja. Das heißt also, wir nehmen das schon wahr und jemand, der jetzt noch mehr könnte, der könnte sagen, ja, weil da und da das und das haust. Ne?
Ja, ja, das stimmt. So. Es gibt ja eine ganz neue Wissenschaft, die Radioästhesie. Die können diese Erdfelder oder die Schwingung der Erde und diese Kraftorte kann man wissenschaftlich nachweisen. Bios, ne. Es gibt auch einen Namen für diese Messmethode. Es ist auf jeden Fall jetzt durch die moderne Wissenschaft wird ja alles immer feiner, die Messmethoden werden immer feiner und heute kann man das einfach, also wo man früher sagt, das ist ein Kraftort, weil die Kelten das gesagt haben, heute kann man dahin gehen und sagen, das ist ein Kraftort, weil wir das messen können. Hm. Das ist, was sie in den letzten 10 Jahren da getan hat, das ist absoluter Wahnsinn.
Ja, das ist aber dann wieder was. Natürlich, wenn wir es messen können, dann hat der Verstand wieder Futter bekommen. Ja, klar. Ne? So sagt er, okay, dann bin ich damit einverstanden, ich kann das jetzt messen.
Ja, aber vorher war ich nicht damit
einverstanden. Genau, vorher hat es das nicht gegeben, da konnten wir es noch nicht messen und dann hat es das nicht gegeben. Aber so gibt es auch Erzählungen, wenn man denen glauben darf, dass sich Menschen, die sich zum Beispiel unvorbereitet Stonehenge genährt haben und einfach drauf losgegangen sind, dass die zum Beispiel fast wie einen Blitzschlag erhalten haben und erstmal umgefallen sind, weil das da eben auch Kräfte sind, die man jetzt wahrscheinlich messen kann, früher auf jeden Fall nicht, aber da hatte man zumindest schon mal einen Beweis dafür, dass da was ist.
Ich kenne das aus Frankreich in der Kathedrale von Chartres, da ist ja ein Labyrinth und das Labyrinth ist in der Woche zugestellt mit Stühlen, außer freitags, weil da viele Leute hingelatscht sind und in das Labyrinth gestürzt haben und im Zentrum wurden, haben die Schwindelanfälle gekriegt, teilweise ohnmächtig geworden, weil da so eine starke Energie ist. Deshalb sollte man das auch eben mit Vorsicht genießen und die Menschen, die freitags dorthin fahren, wenn die Stühle weggeräumt sind, die kriegen vorher so eine kleine Intruierung, dass sie da nicht einfach reinstürmen. Also das ist ja eine real erlebbarer Vorgang.
Also, da hätten wir sozusagen ja einen Beweis, ne?
Da Das kann man so sagen. So. Es gibt tausende von Beobachtungen, die das gemacht haben. Oder auch Menschen, die ich auch kenne. Ich selber war noch nie freitags da. Leider muss ich, ich stolper immer an den Stühlen vorbei, aber vielleicht mache ich das nochmal.
Ja, und das Interessante, vielmehr fällt mir jetzt gerade dazu ein, wenn wir dann mal irgendwelche Menschen hören oder die sagen, ja, ich finde das ganz normal, ich habe sowas schon gesehen und ich habe das schon öfters gesehen, dann sind das sehr oft Kinder. Das könnte man ja wieder abtun, ja, was du da wieder gesehen hast. Ne, komm jetzt rein und zieh dich am Waschtisch und jetzt am Tisch. Ne, so. Man nimmt sie da nicht ernst, ne, aber wenn man da mal drauf eingeht und wie sie das beschreiben und dass das ganz normal ist und dass sie das auch öfters sehen, dann sehen wir, da ist aber die Fähigkeit erstens noch vorhanden, ne, und zweitens, nur weil wir es halt nicht mehr haben, hauen wir es auch wieder weg.
Ja, ne? Ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis, dass ein kleines Kind mit seinem verstorbenen Geschwister, das ein, zwei Jahre vorher verstorben ist, ist nur noch 2 oder 3 Jahre alt und da gab es so die Kommunikation, ja, da ist noch ein Mädchen im Raum. Also da hat die Eltern eine Gänsepelle gekriegt. Ja. Und das ist auch irre, wenn man, aber man nimmt die Kinder ja dann nicht ernst, wie du sagst. Zähne putzen, waschen, ab ins Bett, gibt noch eine Geschichte und hör auf, so einen Scheiß.
Genau, sonst gibt es keinen Armboden. Ja. Ja, das ist eigentlich schlimm und schade zugleich.
Ja. Da ist nix. Naja gut, es ist ja jetzt auch so, dass sich das gewaltig ändert. Ich glaube auch, dass wir, bin davon überzeugt, dass wir in dem gewaltigsten Umwandlungsprozess gerade mittendrin stecken, den die Menschheit je erlebt hat.
Ja, in auch vielen Feldern, das stimmt.
Ja, und auf jeden Fall ist es so, dass wir zum allerersten Mal Evolution nicht mehr auf der körperlichen Ebene stattfindet, sondern das Bewusstsein, dass sich allein durch die Möglichkeiten an Informationen, die wir uns zur Verfügung stehen, geht das ja exorbitant in die Höhe. Viele, viele Menschen machen sich heute tatsächlich auch, beschäftigen sich eben auch mit Meditation, mit Yoga, stellen auch viele Dinge in Frage, systembedingte Sachen und tauschen sich weltweit aus. Das ist ja auch mit diesen Digital Natives, die der Dalai Lama meinte. Da gibt es halt einen unglaublichen Austausch und viele Dinge kommen halt jetzt auch ans Tageslicht, wo man überhaupt mal merkt, wer traut sich denn überhaupt das zuzugeben, dass er so viele Dinge für möglich hält. Und es gibt ja heute irre viel Austausch da, weltweit.
Ja, interessant finde ich auch, dass wir bei all dem, was im Moment passiert, auch der Mensch eigentlich Sehnsucht hat nach dem Natürlichen, eigentlich wieder diese Dinge wieder gerne in sein Leben zurückholen möchte. Und so gibt es eben hier in Island und in Irland und aber auch überall woanders auf der Welt, es wird so viel da beschrieben, gibt es eben mittlerweile auch sogenannte Elfentouren, was jetzt natürlich auch so ein bisschen touristisch angehaucht ist, weil man möchte gerne daraus auch ein Geschäft machen. Aber es gibt eben auch Institutionen oder Gruppen, die es wirklich ernst meinen. Also das, die jemand sagen, ich möchte dich dafür wieder öffnen, dass du zumindest die Möglichkeit hast, dafür empfänglich zu werden. Und dafür sind eben auch ein paar Dinge nötig, die wir erstmal bei uns selber verändern müssen. Yeah. Ne? Das ist eben ganz wichtig. Also ich kann jetzt, sage ich mal, nicht gerade, sage ich mal, head down auf dem Handy guckend irgendwo an eine Lichtung jetzt, sondern sagen, ich sehe hier nichts. Ne? So. Alles Fluch und Tuch, ich will mein Geld zurück. Ne? Ja, genau. Sondern da ist wirklich, sage ich mal, auch eine wie soll man sagen, eine Geisthygiene, dass man deinen Geist auch wieder ästhetisch auf Vordermann bringt und sich von dem ganzen Müll, der tagtäglich da abgelagert wird und den wir auch nicht mehr in der Lage sind, teilweise zu erkennen und wieder rauszuschmeißen, aber das muss man eben. Das muss man und man muss sich dafür wieder öffnen und man muss in eine gewisse Schwingung gehen und dann, das ist ein fortschreitender Prozess, das geht auch nicht von heute auf morgen, aber dann sagen einige zumindest, ich hatte jetzt, glaube ich, schon mal sowas in der Richtung.
Ja, die öffnen sich jetzt auch. Ich habe jetzt auch viele Gespräche mit Menschen, die vor 10 Jahren noch mich für einen esoterischen Spinner gehalten haben. Und wenn ich mit denen heute rede, dann sagen die, ja, nee, ich habe das mal probiert und hast du schon recht gehabt damals. Und oder wo ich gedacht habe, da ist Hopfen und Malz verloren. Das ist halt eben so, die müssen halt ihren Weg gehen. Aber die, selbst die Hardcore alten Bekannten von früher öffnen sich jetzt für andere Möglichkeiten und wollen nicht mehr, sie wollen wieder da zurück an das, wo man sich so ganz schwach sich erinnern kann. Hm. Ja, in dieses Home of the Brave, die Heimat der Mutigen, wie das ein Song von Toto mal in den 80ern beschrieben hat.
Okay, ich glaube, den kenne ich gar nicht.
Ja, sehr schöner Song. Wir nehmen den gerade neu auf Deutsch.
Okay.
Und aber jetzt so eine kleine Werbepause.
Ja, cool. Ja, muss sein.
Ja. Nee, aber wir haben jetzt 23 Minuten schon gequatscht.
Ja, sind wir.
Ich glaube, muss man.
Sind wir dann drüber?
Nee, sind nicht drüber. Wir könnten ja stundenlang reden, aber.
Ja, ich sag mal, das ist. Also, wenn man das.
Der Schädel da, irgendwann.
Ich sag mal, das ist ein Buch. Ich weiß nicht hier, wie viele Seiten das hat. Ich schaue mal gerade. Das sind jetzt mal knapp 300 Seiten. Davon gibt es massig Bücher. Das heißt, also, es ist ein Thema, da reichen im Prinzip viele Abende eigentlich noch nicht.
Ne?
Das,
ja,
so,
ja,
klar. Das ist, also, man kann das nur anschneiden erstmal. Aber. Ja. Ich finde es eben sehr schön, dass Menschen wieder heute mehr bereit sind, dahin zurück zu wollen, zum Natürlichen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei dem ganzen Fortschritt, den wir haben wollen oder auch haben müssen, weil uns das ja irgendwie von der Zukunft auferlegt wird und Wachstum, möchten aber immer mehr Menschen wieder zurück zum Natürlichen.
Ja.
Ne? Also dieser Trend ist ja auch da. Und dann müssen wir in der Zukunft gucken, wie können wir das miteinander vereinen.
Ja, es gibt auch ganz moderne Studien in der modernen Psychologie, die feststellen, dass die Menschen in der Naturnähe therapiert werden, greift das Ding viel, viel besser. Ja, viel besser, es gibt mittlerweile so Waldkliniken und es gibt ja auch dieses Waldbaden, habe ich jetzt gehört, obwohl ich habe das selber erfahren in meinen 12-monatigen Selbsttherapie im Wald, dass man dann eine ganz andere Energie kriegt. Und da passiert im Moment auch sehr viel. Auch. Es gibt unglaublich viele Bücher mittlerweile darüber, dass wir dem, wir werden einfach kopfkrank, wenn wir uns
von der Natur glaube, dass entfernen. Wir das brauchen. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das brauchen. Und sollten wir irgendwann mal in so eine Zukunft reingeraten, die uns vielleicht in Science Fiction schon gezeigt wird, oder es gibt ja tatsächlich schon das Programm, dass man eine auserwählte Menge, und dafür haben sich sehr viele gemeldet, zum Mars schickt.
Mhm.
Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie lange die Menschen unterwegs sind in einer für sie eigentlich sterilen, feindlichen Umgebung, in der die werden doch, ich sag mal, die werden krank, also irgendwann, weil denen das, wie kann ich darauf zurückgreifen, das, was wir hier noch können?
Ja, das glaube ich auch. Der Weg in den Wald wäre einfacher und cool, aber jeder kann das ja machen, das sind ja die Möglichkeiten, wenn das für einen Traum von jemandem ist.
Ja, ich bin so aufgewachsen, also ich kann mich erinnern, wie gut mir das getan hat, und wenn man durch verschiedene Waldabschnitte geht, wie unterschiedlich der Boden ist, wie unterschiedlich die Luft ist, wie unterschiedlich die Gerüche sind, wie unterschiedliche die Geräusche sind. Ne?
Ja.
Das ist also einfach, dass man das miteinander aufnimmt und irgendwo, sage ich mal, wo wir gerade bei Wald sind. Ich glaube auch, der größte Skeptiker, und nehmen wir mal vielleicht 100 absolute Skeptiker, und ich würde sagen, okay, dann bleibt ja jeder für sich alleine eine Nacht im Wald.
Mhm.
Und ich möchte mal dann gerne wissen, wie viel von den 100 das wirklich machen.
Ja, das stimmt.
So, und dann, wenn welche dabei sind und sagen, ich mache das jetzt, und wenn er dann ganz ehrlich ist, am nächsten Tag wieder bei uns ist, wenn der sagt, ich habe nicht eine Sekunde daran geglaubt, dass hier irgendwas um mich herum ist, was ich nicht sehen kann, was ich nicht hören kann, was ich nicht fühlen kann. Ich glaube, da war auch nichts. Ich war vollkommen sicher. Den möchte ich sehen.
Das war ein schönes Abschlusswort. Ja, Christoph, geil, cool. Vielleicht haben wir so eine ähnliche Erfahrung am Wochenende. Wir sehen uns ja auf dem Ästhetikseminar auf Schloss
Genau. Ist auch sehr magisch und mystisch.
Ja, deswegen habe ich den Ort ja für die Seminare gewählt. Und da freue ich mich schon groß drauf. Und du wirst ja dann auch dort zum Majestätiker ernannt. Das habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Das ist der erste Majestätiker im Interview.
Wow.
Jo. Ja, also dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ich bin gerne der Elfenbeauftragte für alles, was da noch kommt.
Ich bin majestätischer Elfenbeauftragte. Ja, genau. Ja, vielleicht wiederholen wir das nochmal. Ich bin mal gespannt auf das Feedback, weil das ist ja schon abgefahren, was wir heute jetzt gerade besprochen haben. Aber abgefahren ist gut und abgehoben ist manchmal auch praktisch, weil wenn man abgehoben ist und von oben die Sache betrachtet, dann hat man einfach ein viel größeres Sichtfeld. Finde ich.
Absolut. Das ist so, klar. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das immer mal versucht, weil jeder für sich immer so ein bisschen in seiner Welt und in seinem Tunnelblick lebt.
Ja.
Und man muss, das hat ja auch der glaube ich, Tolle schon mal schön formuliert, man muss manchmal aus sich herausgehen und muss mal im Prinzip guck mal, was quatscht der da eigentlich schon wieder die ganze Zeit und dann, was denkt der da die ganze Zeit? Also man muss sich manchmal auch selber so ein bisschen beobachten und weiß er denn gar nicht, sieht er das alles gar nicht, sieht er den Raum nicht? Ja, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das machen.
Ja, wir huschen mit diesen Filtern so durch die Gegend. Wir nehmen es selten wahr, was wirklich ist. Aber da arbeiten wir ja dran, dass wir zurück zum Urgefühl,
genau.
Zurück zum das Ästhetische als Tor verwenden. Also dann, lieber Hörer, ich hoffe, das war euch hat das zuhört oder dir genauso viel Freude gemacht mit mir, das Quatschen mit Christoph. Ansonsten sagen wir mal bye-bye, bis zum nächsten Mal.
Ja. Auf Wiedersehen und gerne bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, so war das Gespräch mit Christoph über das Magische und Unsichtbare. Wenn dir auch diese Folge gefallen hat oder überhaupt dir mein Podcast gefällt, dann empfehle es weiter. Es ist immer noch ein zartes Pflänzchen. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit einer Solo-Folge. Jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Teil 9 sind wir dann schon. Und falls du diesen Podcast weiterempfehlen möchtest, mach das bitte. Schau mal auf meine neue Webseite, die seit ungefähr 2 Wochen am Start ist. Da kriegst du ganz viel Infos zu meiner Arbeit und so weiter. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, findest du auch meine Kontaktdaten auf dieser Seite. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Schön, dass du mal wieder zugehört hast. Und bis bald, dein Achim Ludwig.
Das nicht benannt werden kann. Du siehst nicht mit deinen Augen und du hörst nicht mit deinen Ohren. Ja, du fühlst nicht mit deinen Händen. Bleib für Augen.